Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Und an diesem Song ist im vergangenen Jahr wirklich niemand vorbeigekommen.
Stefania, Mamo, Mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sy...
Mit ihrem Rap-Song Stefania hat die ukrainische Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest im vergangenen Jahr eindrucksvoll abgeräumt. Normalerweise ist ja das Land, das den ESC gewinnt, im nächsten Jahr auch Gastgeber der nächsten Ausgabe. Aber weil die Lage in der Ukraine aufgrund der russischen Invasion zu gefährlich ist, wird die nächste Ausgabe am 13. Mai ins britische Liverpool verlegt. Und wie? Gemeinsam mit der britischen Regierung und der BBC ist eine Solidaritätsgala der Superlative geplant. Ein hochpolitisches Event also. Jan Feddersen ist Redakteur bei der Berliner Tageszeitung Taz und er ist langjähriger, begeisterter ESC-Beobachter jetzt in der Leitung. Hallo Jan Feddersen.
Hallo Gisa Ufer.
Was ist denn bisher durchgesickert, was da am 13. Mai überhaupt in Liverpool passieren soll?
Ja, das wird eigentlich eine gigantische Solidaritätsparty für die Ukraine. Also das wissen die BBC-Organisatoren natürlich auch ganz genau, dass sie den Zuschlag für das prestigeträchtige ESC-Festival auch nur bekommen haben, weil die Ukraine das aus Sicherheitsgründen eben wirklich nicht ausrichten kann. Und die Briten freuen sich auch drüber. Die verstehen sich durchaus in dieser Hinsicht als Internationalisten. Und für die Ukraine macht man das doch gerne. Und das wird schon ziemlich groß werden. Ganz viele Partys, ganz viele Festivals, ganz viele, man könnte sagen, Kolloquien. Also das ganze Rahmenprogramm ist auf die Ukraine abgestellt und das ist wiederum auch inzwischen ganz eurovisionstypisch.
Ja, interessant. Also es gibt ja eben nicht nur diese ESC-Verleihung selbst, sondern wie du sagst, schon im Umfeld diverse Shows, ein riesen Rahmenprogramm, das auch weit über diese TV-Show hinausgeht. Findest du, der das ja nun auch schon seit Jahren beobachtet, nicht auch langsam so ein bisschen zu aufgeblasen, zu opulent?
Naja, dieses zu wirft immer die Frage auf, so wer definiert den Maßstab? Und es ist ja erstmal moralisch, will ich das, und politisch vielleicht auch geboten, das einfach klar zu konturieren. Das ist ein Festival, was eigentlich die Ukraine hätte ausrichten sollen und auch wollen. Und beim ESC ist es eigentlich so, wenn man das fernsehlogisch runterbricht und einfach sagt, was wollen die Fernsehleute? Denn darum geht es ja. Das sind ja drei Shows. In Deutschland kriegt man immer nicht so richtig mit, dass es zwei Semifinals gibt. Deutschland ist ja immer gleich im Finale gesetzt. Und das große Finale ist am 13. Mai. Dass das eigentlich nur nötig macht, dass man einen großen Raum hat für Zuschauer und für die Fernsehtechnik. Und Zuschauer müssen auch gar nicht viele sein. Und dann müssen die Übertragungskapazitäten so stehen, dass es technisch möglich ist, zwischen Israel, Australien und Island alles unfallfrei zu übertragen. Und über die Jahrzehnte hat sich der ESC zu einem großen Kultur- und Popfestival entwickelt, das wirklich eine große, große Ausstrahlkraft hat. Und inzwischen ist es auch politisch extrem auch an den Rändern profiliert. Und das begann, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, das begann eigentlich mit dem Rahmenprogramm Anordnung in den mittleren Nullerjahren, dass man plötzlich...
Du hast ein Ara. Da ist ein dicker Ara bei dir im Wohnzimmer.
Ich habe einen Papageien im Hintergrund.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Das habe ich immer versucht, diskret zu halten. Ja. Nein, das hat damit zu tun, dass zum Beispiel in Helsinki das erste quere Rahmenprogramm entwickelt wurde. Das ist inzwischen auch schon 16 Jahre her. Jede Stadt macht eigentlich ein Rahmenprogramm, so wie man das heute machen muss. Festivals, Kulturausstellungen, alle möglichen Kulturevents, dass eine ganze Stadt ist im Grunde genommen erfüllt von der Idee der Eurovision. So war das in Kopenhagen, Stockholm, so eben in Helsinki, jetzt in Liverpool. Und so war es übrigens auch zweimal bereits in Kiew. Und das hat irgendwie viel mehr als eine Fernsehübertragung, das nötig machen würde. Und für das Publikum selber ist am Fernsehschirm davon nur wenig mitzubekommen. Aber für die ungefähr 15.000 Leute, die zu diesem Festival angereist kommen, ist das natürlich eine große Freude.
Jan, bei all der ja auch durchaus gerechtfertigten politischen Komponente, die Pop- und ästhetische Komponente, kommt die dir nicht aber doch auch vielleicht ein bisschen zu kurz allmählich?
Na, über die muss man natürlich trotzdem reden. Und ich will damit jetzt mit dem Kalusch Orchestra mal anfangen, den Siegern aus der Ukraine. Die werden jetzt immer mit dem Ruf leben müssen, sie haben gewonnen in Turin, weil sie eben aus der Ukraine kommen. Und naja, dann hat man das Lied so ein bisschen in Kauf genommen. Die Wahrheit ist, vermute ich, also man wird das nie rausfinden, dass dieses Lied über Stefania auch gewonnen hätte, ohne den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist einfach ein sehr überraschendes, sehr originelles, sehr osteuropäisch ästhetisch gehaltenes Lied. Und das Kalusch Orchestra hat gewonnen, weil eben beides zusammenkam. Und in diesem Jahr stehen der finnische Act und auch der schwedische Act ästhetisch im Vordergrund, auch bei den Buchmachern. Also der finnische Sänger Käji und die schwedische Sängerin Loreen, die hat ja schon mal gewonnen vor 9 Jahren, sind haushoch favorisiert. Und das ist sozusagen ein Stoff, unabhängig von dem, was da jetzt solidarisch für die Ukraine aufgeboten wird. Das läuft nicht nebenbei, aber es ist im Moment nicht in der Hauptrolle.
Sagt Jan Feddersen, ESC-Historiker, Auskenner und Fan, ganz herzlichen Dank. Am 13. Mai wird also in Liverpool der Sieger bzw. die Siegerin des Eurovision Song Contest 2023 ermittelt. Peter Urban kommentiert fürs deutsche Fernsehen, übrigens zum 25. Mal, und für den ORF arbeiten dies Jahr Jan Böhmermann und Olli Schulz. Jan, vielen Dank und herzliche Grüße an den Papageien.
Danke, Gesa. Auf bald.
Tschüss. Ciao.